Deutschlandfunk, Andruck.
Ein Teil des kolonialen Erbes ist weiße Dominanz. In der Weltwirtschaft, in internationalen politischen Gremien, in geschichtlicher Deutung, in der Wissenschaft. Und all dies ändert sich allmählich und wird sich weiter verändern. Zum Glück, schreibt die Journalistin Charlotte Wiedemann in ihrem Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Denn ihre Sicht der Dinge ist im Großen und Ganzen eine zuversichtliche, ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, mit der Autorin einige Punkte zu vertiefen. Frau Wiedemann, Ihr Buch ist eine sehr anregende Sammlung zu all den Themen und Texten, die sich rund um weiße Dominanz drehen. Und was ich ganz bemerkenswert finde, Sie schreiben über gewaltige Veränderungen, die aktuell stattfinden. Ob es jetzt der Machtverlust ist für das alte Europa oder die früher so überlegene westliche Welt, das wirkt für viele bestimmt bedrohlich. Dennoch vermitteln Sie eine gewisse Leichtigkeit in Ihrem Buch. Und das liegt daran, wie ich finde, dass Sie den Leser immer wieder auf die Handlungsebene führen. All das, all diese Veränderungen, die geschehen nicht einfach mit uns, sondern wir sind aktiv dabei. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, diejenigen, die sich als die Alteingesessenen Deutschlands und Europas empfinden, zu denen ich ja auch gehöre, die stehen heute etwas schief in der Zeit. Sie stehen oft noch mit einem Bein in der Vergangenheit, als eben der Westen, als die weiße Minderheit eine größere Rolle in der Welt spielte. Und mit dem anderen Bein, mit dem anderen Fuß versuchen sie, in der Gegenwart Halt zu finden. Mein Buch hat den Titel »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Und darin liegt ja durchaus eine gewisse Utopie, nämlich dass es eine andere Art von Weißsein geben könnte und dass es auch eine Art von tätigem Abschiednehmen von unserem bisherigen Bewusstsein geben könnte, was sicherlich sehr, sehr schwierig ist, aber was, glaube ich, tatsächlich notwendig ist, damit dieses Schiefstehen, dieses mit einem Bein in der Vergangenheit stehen, damit das mal wieder zu einer etwas ausgeglicheneren Haltung führt. Aber das wird lange dauern.
Ich möchte mal zum Stichwort Wir kommen. Das spielt eine große Rolle in Ihrem Buch. Immer wenn es um Identitätsfragen geht, hauptsächlich aber wenn es um Ausgrenzung geht, wird ja ein Wir und ein Ihr konstruiert oder ein Wir und die da. Und Sie schreiben an ganz vielen Stellen, wie sehr und wie schnell sich dieses Wir verändern kann. Können Sie da ein paar Beispiele anführen?
In meiner eigenen Grundschule, ich bin 1954 geboren, saßen nur katholische Kinder. Und sogar der Pausenhof zur evangelischen Nachbarschule hin war durch einen Zaun getrennt. Wir sollten also nicht einmal miteinander spielen. Ein anderes trennendes Thema war das Geschlecht. Mein Gymnasium später war eine reine Mädchenschule. Also Konfession und Geschlecht, das waren in der Erziehung damals Gräben. Darüber kann man heute lachen, aber man kann daraus auch lernen, wie zeitgebunden das ist, was wir als trennend empfinden. Dazu kommt noch, dass diese Homogenität, die ich in meiner eigenen Grundschulzeit, in meiner Schulklasse erlebt habe, dass mir erst später bewusst geworden ist, dass die ja möglicherweise doch etwas künstlich war. Denn die Auslöschungspolitik im Nationalsozialismus hat ja auch dazu geführt, dass eine Heterogenität, die es in der Weimarer Republik gab, für mich dann in den 50er, 60er Jahren als Kind gar nicht mehr erlebbar war.
Verbunden mit dem Bedürfnis nach Abgrenzung, Ausgrenzung ist ja auch immer das Bedürfnis nach Überlegenheit. Und in dieser Sendung geht es ja um Dekolonisierung. Und dieses Bedürfnis nach Überlegenheit war ja nicht zuletzt dasjenige, das die Kolonialgeschichte geprägt hat, das Motiv war für Herabwürdigungen, Misshandlungen, letztlich auch Tötungen. Ein Bedürfnis, das man ja heute auch im dumpf-nationalen Wir-Gefühl wiederfindet. Wie geht man damit heute um? Oder gibt es irgendwelche postkolonialen Bedürfnisse, die das aushebeln könnten?
Naja, ich glaube, die größte Herausforderung für Europäer und Europäerinnen ist tatsächlich der Abschied von einem Lebensgefühl, in dem die Selbstüberschätzung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, war und ist. Und natürlich kommt diese Haltung aus der Zeit, wo eben ja noch vor gut 100 Jahren ein großer Teil der Welt unter der Herrschaft der einen oder anderen europäischen Macht stand. Und damit verband sich eben auch eine geistige Zentralperspektive. Die europäische Erfahrung hat eine universelle Geltung beansprucht. Und das sitzt noch sehr stark in uns. Also es wurde mit so scheinbar neutralen Begriffen, Nation, Fortschritt, Moderne, wurden eben historische Verläufe andernorts in unser europäisches Deutungsmuster gezwungen. Und deshalb glaube ich, dass das Bedürfnis nach Überlegenheit keineswegs jetzt auf ein dumpf nationales Spektrum begrenzt ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, gerade im Bildungsbürgertum, was sich als aufgeklärt versteht, gibt es dieses Selbstbild vom kosmopolitischen Westler, was aber überwiegend nicht mit der Realität übereinstimmt. Denn der Westen war lange Zeit so dominant, dass er andere Kulturen gar nicht verstehen musste. Denn wir konnten uns ja immer mit Gewalt durchsetzen. Und darum weiß China heute viel mehr über uns, als wir über China. Also ich denke mal, es ist tatsächlich so, dass die Welt von morgen von Erfahrungen geprägt sein wird, mit denen im Westen nur wenige vertraut sind. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und das ist eine andere Ebene, als dass man jetzt sagt, hier und dort wird ein Straßenschild ausgetauscht und dann zeigen wir, dass wir uns der kolonialen Vergangenheit bewusst sind.
Die Fremden von heute, schreiben Sie, sind stets schlimmer als die Fremden von gestern. Das scheint erstmal plausibel, aber leider scheint dieser Gewöhnungseffekt ja immer noch bei der Hautfarbe aufzuhören. Frankreich etwa tut sich nach wie vor schwer mit den Bürgern, die selbst oder deren Vorfahren aus ehemaligen afrikanischen Kolonien gekommen sind. Großbritannien hat vor gar nicht allzu langer Zeit Einwohnern, deren Vorfahren aus der Karibik kamen, damals britisches Gebiet, Bürgerrechte entzogen. Warum fremdeln die Weißen immer noch mit den Schwarzen?
Früher hieß es ja, ein Tropfen Blut von einem Schwarzen und du bist kein Weißer mehr. Das war in manchen US-amerikanischen Bundesstaaten sogar Gesetz. Weißes Blut wird sozusagen als Verschmutz betrachtet. Es ist nicht mehr reinrassig. An dieser Stelle sehen wir auch den Übergang zum Nationalsozialismus, also der Nachweis eines arischen Stammbaums bis in die so und so vielte Generation. Diese Vorstellung, dass das Weiße einen besonderen Reinheitsgrad hat, ist, glaube ich, immer noch in vielen Köpfen, ob wir wollen oder nicht, verankert. Und deshalb werden Menschen eben, die einen schwarzen und einen weißen Elternteil haben, ja auch meistens mit größter Selbstverständlichkeit als schwarz betrachtet. Ja, und das Deutschsein tatsächlich eben auf Schwarze auszudehnen, sozusagen problemlos schwarze Menschen als Deutsche anzusehen, ich glaube, das fällt eben doch vielen noch, wenn sie ehrlich sind, sehr schwer.
Ist es auch eine Generationenfrage? Sie sagen, in den 60er Jahren sahen wir irgendwie alle gleich aus in den Schulklassen. Das hat sich ja wirklich sehr verändert. Die Welt ist sehr viel bunter geworden. Ist das nicht ein anderer Erfahrungshorizont, der auch die heutige Generation schon vielleicht anders prägt?
Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite verschwindet Rassismus aber auch nicht von selbst. Aber für Kinder in einer Grundschulklasse von heute ist die Vielfalt ein Fakt und keine Option. Hingegen für meine Generation, also für die alteingesessenen Älteren, ist es anders. Sie müssen sich jetzt an Verhältnisse anpassen, die sie selbst als Kinder und Jugendliche in der Zeit, wo man eben die meisten Prägungen erfährt, die sie damals nicht kannten. Und ich verstehe von daher auch jeden, dem die Vielfalt heute Probleme macht. Aber ich sage auch bewusst auch zu Leuten meiner Generation, hey, es gibt kein Zurück. Und wenn du eine Vielfalt ablehnst, die Fakt ist, dann redest du einem Bürgerkrieg das Wort.
Beim Thema weiße Dominanz gibt es ja auch immer so ein gewisses Unbehagen, eben auf der weißen Seite. Sie zitieren da auch einen Begriff für diese Empfindlichkeit, White Fragility. Weiße sprechen nicht gern über ihre Privilegien. Ändert sich auch das gerade oder meinen Sie, das braucht auch noch etwas Zeit?
Es gibt im Augenblick verschiedene neue Phänomene. Also es gibt einerseits eine gewisse modische Attitüde, wenn sich zum Beispiel Feuilletonisten lamoyant als alte weiße Männer bezeichnen und dann aber im selben Atemzug jede ernsthafte Befassung mit einem weißen Erbe der Gewalt ins Lächerliche ziehen. Das ist das eine. Aber es gibt auch etwas anderes, was ich auf Lesungen häufig erlebe. Wenn Menschen auf ihr Weißsein angesprochen werden, dann fühlen sie sich oft als Individuen herausgefordert und auch verunsichert. Und ich glaube, viele empfinden in diesem Moment so eine für sie selbst sehr schwer durchschaubare Melange aus Schuld, Furcht, aber auch wieder Überlegenheit. Nicht? Wie gesagt, diese Überlegenheit, die doch immer wieder da ist. Und diese Gefühle zu ergründen, halte ich für einen absolut notwendigen Prozess in unserer eigenen Emanzipation. Das geht jeden und jeden Einzelnen an.
In einer diversen Gesellschaft geht es immer noch darum, Unterschiede zu erkennen. Die Frage ist ja, was man damit macht. Sie beschreiben so einen Zwang der westlichen und mediengeprägten Welt, alles durchdringen zu müssen. Das finde ich ganz schön gefasst, vor allem für uns Journalisten. Sie kennen das ja selber, man muss alles irgendwelchen Verstandesregeln unterwerfen, um damit umgehen zu können. Das ist aber nicht immer der richtige Weg. Wie überwinden Sie selbst dieses Muster?
Also ich glaube, man muss es erstmal erkennen, dass es diesen Reflex gibt, der sehr viel mit Mediengesellschaft zu tun hat. Alles muss verstehbar sein und was nicht verständlich ist, das wird dann abgelehnt. Aber ich denke, wir müssen in einer Gesellschaft der Vielheit lernen, dass eben auch das Unverstandene oder das nicht so schnell Verstehbare oder das nicht Eindeutige ertragen werden muss. Und umgekehrt muss es auch Raum dafür geben, finde ich, dass eine Verhaltensweise als fremd empfunden werden kann, ohne dass man gleich sagt, das ist rassistisch. Ich selbst habe in außereuropäischen Gesellschaften, die viel heterogener sind als unsere, in Westafrika, in Südostasien, viel Gelassenheit erlebt und auch mehr kluges Ertragen von Nicht-Eindeutigem. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin.
Sie befassen sich in Ihrem Buch auch mit Beschränkungen für Migration und dem Für und Wider. Die Argumente werden ja immer wieder verhandelt. Und Sie schreiben, um das mal grob zusammenzufassen, einmal, wir können Mobilität nicht aufhalten, selbst wenn wir das wollen. Und zum Zweiten ist die Zeit vorbei, in denen der Westen dem Rest der Welt vorschreiben konnte, was er sie es zu tun hat. Zu welchen Schlüssen kommen Sie darüber hinaus?
Also ich glaube, wir müssen uns selber einmal klar werden, dass in diesen 500 Jahren der europäischen Expansion gewaltige Massen an Menschen durch die Herrschaftsabsichten unserer Vorfahren in Bewegung gesetzt wurden. Als Sklaven, als Siedlerkolonisten, aber auch als Unterworfene, die in ihren eigenen Ländern umgesiedelt wurden oder eben wie die Herero in Namibia in die Wüste gedrängt wurden. Und also im 19. Jahrhundert hat jeder Fünfte Europa verlassen. Das wissen viele heute nicht. Ich gehe da mal von aus, künftig werden sich andere ein ebensolches Recht auf Bewegung nehmen, auf Freizügigkeit. Und ich glaube, unsere Fantasie reicht gegenwärtig noch gar nicht aus, um uns die Größenordnung vorzustellen. Aber können wir uns vorstellen, dass einmal 12 Millionen Afrikaner oder sogar mehr auf Schiffe getrieben wurden, um sie quer über den Atlantik zu verladen? Und das ist heute immer noch dieselbe Erde. Mhm. Und jeder Mensch hat das gleiche Recht, sich auf dieser Erde zu bewegen.
Sie schauen auf solche Geschichte, Sie schauen auf internationale, europäische und sehr intensiv auch auf die deutsche Geschichte. Das heißt, Sie schreiben über Kolonialverbrechen, aber auch über die NS-Zeit und wie beides Gesellschaften geformt hat. Und Sie schreiben in dem Zusammenhang von weißer und schwarzer Erinnerung. Und ein sehr prägnantes Beispiel war die Konferenz von 1884, Sie merken, ich habe das Datum auch nicht parat. Afrika wurde damals zwischen den europäischen Mächten aufgeteilt. Das ist Teil der afrikanischen Bildung, aber es ist nicht Teil der europäischen Bildung. Und da fragt man sich natürlich, wie konnte das passieren?
Also ich habe diesen Begriff weiße und schwarze Erinnerung geprägt. Es hat natürlich jetzt nicht mit Hautfarbe zu tun. Ein großer Teil der Welt, unabhängig von der Hautfarbe, ist sich ja der Kolonialzeit bewusst. Und wir, also die Nachfahren der Kolonisatoren, wir sitzen da und sagen, war da was? Ich denke, nichts über die Kolonialzeit zu wissen, muss als eine beschämende Bildungslücke angesehen werden. Aber so wird das heute oft noch nicht gesehen.
Sie nennen das ein akzeptiertes Recht auf Nichtwissen. Das fand ich ganz interessant.
Ja, das ist ja etwas, was es in Bezug zum Beispiel auf die Vernichtungslager, auf die Judenvernichtung nicht gibt. Also da weiß auch nicht jeder in jedem Detail Bescheid. Aber keiner würde jetzt sagen, ich habe ein Recht darauf, die Namen der Vernichtungslager nicht zu kennen. Das würde als unmöglich betrachtet werden. Aber bei der Kolonialzeit ist es anders. Dann sagt man, was war denn das da für eine Konferenz, habe ich noch nie gehört. Und man muss sich ja auch noch eines vergegenwärtigen. Die deutsche Kolonialpolitik, die deutsche, hat in Afrika etwa 1 Million Tote hinterlassen. Inklusive der sehr blutigen Verteidigung von Deutsch-Ostafrika im Ersten Weltkrieg. Also auch diese Zahl sollte man als Deutscher, als Deutsche wissen. Und dazu muss man sich auch verhalten in einer Welt, wo Kommunikation erlaubt heute auch, dass andere uns ihre Meinung darüber sagen, was sie von unserem Nichtwissen halten.
Charlotte Wiedemann war das, Autorin des Buches »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Bei DTV erschienen, 285 Seiten, 18 Euro.